ja, Jesus sagt zuerst, okay, ich komme mit dir. Und der Hauptmann sagt dann eben zu Jesus, im Sinne von, ich habe Leute unter mir und wenn ich denen einen Befehl gebe, dann tun die das. Und wenn du ein Wort sprichst, dann geschieht das auch. Ja? Und Jesus hat darauf dann geantwortet, dass eben, ja, was ich hier gelesen habe, dass er bei keinem in Israel einen so großen Glauben gefunden hat. Die Folge war, er ging nicht mit und die anderen Leute aus seinem Haushalt kamen dem Hauptmann dann entgegen und sagten, oder als er nach Hause kam, weiß ich jetzt nicht mehr genau, sagten sie ihm einfach, dass sein Diener gesund geworden ist in diesem Moment. Die andere Stelle steht in Markus 6, Vers 6. Da ist Jesus in seiner Vaterstadt in Nazareth und da wunderte er sich über den Unglauben der Leute. Und danach steht ein Satz, der sagt, und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also Jesus wunderte sich über den Unglauben und über den Glauben der Menschen. Als ich das letzte Mal angefangen hatte, zu dem Thema Unglauben zu sprechen, habe ich kurz vier Arten an Unglauben gezeigt und wie man damit umgeht. Und zwar sprach ich das letzte Mal genauer genommen über den Unglauben, der auf eine fleischliche Gesinnung basiert, sprich auf eine menschliche Gesinnung. Das ist einfach, du lässt dich durch das, was deine fünf Sinne dir vermitteln, überzeugen, dass das letzten Endes die Wahrheit ist und ja, lässt dich dadurch mehr beeinflussen als durch Gottes Wort. Und wir hatten uns da die Bibelstellen aus Markus 9, 14 bis 29 und Matthäus 17, 14 bis 21 angeschaut. Und die Antwort, wie ich eben mit dieser Art von Unglauben umgehe, war, diese Art von Unglauben wird behandelt durch Fasten und Beten. Zur Erinnerung nochmal die drei anderen Arten an Unglauben. Das waren einfach, ich meine, das ist eine Art Unglaube, die jeder Mensch erstmal hat. Wir lehnen das Werk, wir lehnen Jesus und sein Werk am Kreuz ab. Und die Behandlung dagegen ist letzten Endes, dass das Evangelium gepredigt wird, der Heilige Geist die Augen der Menschen für Jesus öffnet und sie überführt. Die dritte Art an Unglaube, das steht gerade eben in der Bibelstelle, die ich schon angesprochen hatte, Markus 6, Vers 6. Unglaube durch mangelndes Wissen oder mangelnde Erkenntnis, welche die Menschen in der Vaterstadt von Jesus hatten. Sie betrachteten ihn einfach als ihren Nachbarn, den sie kannten. Sie sahen ihn aber nicht an als denjenigen, der er war, nämlich der Messias. Und was Jesus tat, hatte ich auch schon vorgelesen, er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Da möchte ich jetzt heute Morgen auch nicht weiter drauf eingehen. Aber einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Und zwar, ich hatte das ja als Unglaube durch mangelndes Wissen oder mangelnde Erkenntnis überschrieben. Als wir hierher kamen zur Life School, Life School ist ja eine Bibelschule, da waren wir so grob gerechnet irgendwo zwischen 35 und 40 Jahren wiedergeborene Christen. Wir hatten Wunder mit Gott erlebt, ja. Wir hatten einiges an Lehre gehört, ja. Und trotzdem Und trotzdem fehlten uns irgendwo Verbindungen zwischen dem, was wir gelehrt worden waren. Wir hatten irgendwo, ja, es fehlten uns Puzzleteile, wenn du so willst, von dem Puzzle, um das Bild weiter zusammenzubringen. Und das ist das, was wir hier einfach durch die Lehre, die wir in der Bibelschule empfangen haben, vervollständigen konnten. Das ist das, was ich damit zum Beispiel meine. Jetzt der letzte Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, ist Unglaube infolge von falschem Wissen. Also nicht mangelndes Wissen, sondern falsches Wissen. Dabei geht es um zum Beispiel menschliche Traditionen und Gedankenfestungen. Und das wollen wir uns mal heute Morgen anschauen. Du glaubst einer Lüge und dies löscht den Glauben in die Wahrheit aus. Beispiel: Der Stachel in Paulus wird ja sehr häufig als Krankheit angesehen. Und du folgerst daraus letzten Endes: wer bin denn ich? Ich sehe mich als geringer in diesem Moment an als Paulus, dass Gott mich heilen würde. Und folgerst dann noch weiter daraus, weitergehend: Gott heilt nicht. Noch dramatischer. Die Menschen glauben, aber sie wurden etwas gelehrt, was nicht richtig ist. Oder du sagst zum Beispiel: Ja, ich glaube, Gott könnte heilen. Er heilt vielleicht. Er heilt manchmal. Gerade so, wie er will. Ist das so? Wenn du davon ausgehst, dann löschst du deinen Glauben aus. Anderes Beispiel stelle ich jetzt mal als Frage. Glaubst du, dass Gott für all das, was hier auf der Erde geschieht, verantwortlich ist? Gut, ich meine richtig. Anderes Beispiel. Denk mal an deine Kindheit, deine Jugendzeit, Schulzeit, von mir aus Lehrzeit. Und du hast einfach immer wieder zu hören bekommen: Du kannst nichts, du bist hässlich, das schaffst du nie. Jesus sagt aber etwas anderes zu dir. Die Frage ist: Was glaubst du, beziehungsweise was hast du angenommen? Was hast du angenommen von dem allem? Und wir haben alle irgendwas angenommen, jede Menge. Markus 7, Vers 7 bis 8. Das ist die Bibelstelle, im Zusammenhang wo Jesus mit Pharisäern spricht. Und da geht es dann darum, ich lese das mal vor: Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts anderes als Vorschriften und Lehren von Menschen. Genauso ist es: Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Die Pharisäer lebten nach den überlieferten Vorschriften der Ältesten. Die hatten im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Vorschriften ergänzt, hinzugefügt. Und danach lebten sie, aber das Wort Gottes ließen sie außer Acht. Was ist die Folge davon? Wenn du Gottes Wort außer Acht lässt, dann ist Gottes Wort auch wirkungslos, weil du menschlichen Vorschriften und Lehren hinterher rennst, aber das Wort Gottes in dem Sinne außer Acht lässt. Jeder, der zu Jesus kam, um Heilung zu erfahren, wurde geheilt. Jesus hat jedem geholfen, der zu ihm kam. Christa hat, wenn sie manchmal über ihr Leben so erzählt, gesagt, und Galina ist heute nicht da, aber sie sagt etwas Ähnliches in ihrem Leben. Und zwar, beide haben Gott erlebt, als sie sich bekehrt hatten. Gott hat zu ihnen gesprochen und dann kamen sie mit anderen Christen in Verbindung und die haben sie dann mal, ich würde es mal sagen, in eine falsche Richtung gelenkt, ja? Weil sie ihnen gesagt haben, nach ihrem Verständnis, wie das Wort Gottes zu verstehen ist. Was dazu geführt hat, dass sie sich von dem haben abbringen lassen, was das Wort Gottes sagt. Ich hatte hier geschrieben, du schaust auf die Wahrheit, dies inspiriert dich und dann nimmst du jedoch die Traditionen oder die Aussagen von anderen Menschen an. Du wirst gelehrt, du nimmst das für wahr an, allerdings ist es nicht richtig, was du gelehrt worden bist und machst damit das Wort Gottes wirkungslos. Ich gebe ein Beispiel dazu. Ich bin mein ganzes Leben lang kannte ich, bis ich hierher kam, eigentlich nur den Zehnten. Und da gab es dann auch Diskussionen um Brutto, Netto oder wie auch immer. Aber es sprach nie jemand zu mir darüber, dass Gott mich eigentlich als Verwalter von dem, was er mir zur Verfügung stellt, eingesetzt hat. Ich bin ein Verwalter. Zehnter hin, Zehnter her. Ist uninteressant. Ich verwalte das, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat und aus dem gebe ich dahin, wo Gott mir das sagt. Ich verwalte Gottes Finanzen. Zu einem Teil. Was habe ich noch an Traditionen, so alles in uns? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum du so denkst, wie du denkst? Vielleicht ist da ein mütterlicher, väterlicher Einfluss oder wer auch immer. Wer hat dir gesagt, dass das so und so ist? Dein Pastor? Wer hat dich geprägt? Zweiter Korinther 10, Vers 3 bis 5. Da steht, ich glaube, ich habe die neue Leben-Übersetzung. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir sind hier alle Menschen. Also, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude, ich habe da jetzt zu der Übersetzung hinzugefügt, aus einer anderen Übersetzung, Gedankenfestungen, weil letzten Endes geht es darum, zu zerstören bzw. niederzureißen. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, Theorien, die widerstrebenden Gedanken, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Andere Übersetzung sagt, das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Gedankenfestungen, die werden nicht ausgetrieben, weil Dämonen werden ausgetrieben. Gedankenfestungen werden niedergerissen. Habt ihr denn schon mal so eine richtig schöne, stellt euch einfach mal so eine richtig schöne Festung vor, die ihr mit Sicherheit schon mal auf Bildern gesehen habt. Wer schon mal auf der Haute Königsburg, da oberhalb von Sellestadt war, die sieht man schon von, weiß ich nicht, 50 bis 100 Kilometer Entfernung. Ja. Oder eine Anlage, die immer zu erkennen ist, ist zum Beispiel, wenn du mit dem Flugzeug nach Basel fliegst und von Norden her landest. Neuf-Brisach erkennt auch jeder, diese Festungsanlage. Mehrere Festungswälle. Befestigungen, zu was dienen die denn so? Und was sind Gedankenfestungen? Gedankenfestungen, dazu gehört zum Beispiel eine negative Vorstellungskraft, Fantasien, Ideologien, Theorien, Argumente. Ich gehe gleich noch ein bisschen näher darauf ein, was so das alles Mögliche sein kann. Auf jeden Fall ist eine Gedankenfestung etwas, was einen starken Einfluss auf dich ausübt. Normalerweise ist es ja so, dass wenn jemand angegriffen wird, dann flüchtet er sich in eine Festung und bringt sich in Sicherheit. Eine Festung ist eine Burg. Gedankenfestungen sind in unseren Gedanken. Werden die gebaut? Wer hat die Gedankenfestungen in unseren Gedanken gebaut? Wir ja, aber der Bau... Herr dahinter ist letzten Endes Satan. Er baut. Er benutzt dich dazu. Gedankenfestungen führen dazu, dass jemand zum Beispiel sagt, was geht es mich an, was die Bibel sagt? Ist das etwas, also das wird eher jemand sagen, der jetzt in dem Sinne noch ungläubig ist, aber er wird sagen, ich glaube das, Beispiel jetzt, ich glaube nur an das, was ich sehe, und an das, was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Wie ist das denn bei uns? Was da letzten Endes zum Ausdruck kommt, ist Unglauben. Und Unglaube ist, wenn du so willst, eine Art Glaubenssystem, was sehr stark ist. Und wie ich schon eben versucht habe, rüberzubringen, diese Gedankenfestungen, die können unterschiedlich stark sein. Das könnt ihr euch ganz einfach vorstellen anhand von Festungen, die ihr euch mal anschaut. Die sind unterschiedlich stark gewesen. Und genauso ist es da auch. Wie entstehen jetzt Gedankenfestungen? Mit mit Sicherheit, aber bevor du eine Entscheidung triffst, muss ja noch was da sein. Du hast einen falschen Gedanken oder bekommst von jemandem anderen einen falschen Gedanken mitgeteilt. Und dann arbeitet das in dir und irgendwann mal kommst du dann mal zu dem Punkt, wo du sagst, das ist es. Du akzeptierst diesen Gedanken und lehnst den Gedanken Gottes ab, bewusst oder unbewusst. Diesen falschen Gedanken erhebst du dann letzten Endes über die Wahrheit oder die Gedanken Gottes. Das kommt in deine Vorstellungskraft hinein, wird Teil deiner Person und du identifizierst dich damit. Und wie kam es dazu? Du hattest einen Gedanken und hast diesen über das Wort Gottes erhoben und der Festungsbau begann. Ein Stein nach dem anderen und vielleicht auch noch ein zweiter und dritter Befestigungswall. Gedankenfestungen bestehen aus falschen Gedanken, welche sich der Wahrheit Gottes, dem Wort, widersetzen und somit zu einem verhärteten Herzen führen. Was ist ein verhärtetes Herz? Ja, zum Beispiel. Ja. Was? Na, ganz so würde ich das nicht sehen, aber ich habe mir hier mal notiert, es ist unsensibel, gefühllos, unnachgiebig, nicht lernfähig. Es tut sich schwer, was Neues anzunehmen. Bitte? Fokus nicht auf Gott. Ja. So, was machen wir denn jetzt damit? Jeder liebt ja von uns das Wort "Ich muss". Aber tatsächlich, wir sitzen manchmal da in dieser Festung drinne und sind eingeengt, wir sind nicht frei, wir merken, dass uns Dinge zurückhalten und wenn du da raus willst, muss etwas passieren, sonst sitzt du da in 50 Jahren noch drin und du wirst nicht weiterkommen. Es gibt keinen anderen Weg, als du musst glauben, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit und die absolute Autorität ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Um Gedankenfestungen niederzureißen, es kommt ein schönes englisches Wort, brauchst du ein Commitment. Commitment bezeichnet eine starke Verpflichtung, eine vollständige Hingabe, ein vollständiges Engagement zu einer Sache oder einer Person. Und es zeigt den Willen, dass du dich dafür aktiv einsetzt. Also da ist jetzt nichts mehr mit Passivität. Ja? Da bist jetzt tatsächlich du gefordert. Wenn du deine Gedankenfestungen niedergerissen haben willst, dann bist du gefordert. Beispiel. Ich weiß, was meine Mutter, mein Vater mir sagte. Ich weiß, was mein Pastor sagte. Alles Menschen, die ich liebe und bewundere und denen ich vertraue. Aber dennoch, in Römer 3, Vers 3 bis 4 steht, dass Gott zuverlässig und wahr ist und demgegenüber jeder Mensch ein Lügner ist. Du, Jesus, bist die Wahrheit und höchste Autorität. Und daran orientiere ich mich, ganz egal, was andere sagen. Auch ganz egal, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir haben uns am Wort Gottes zu orientieren. Und die meisten Menschen, wenn ihr euch jetzt mal die Menschen um euch herum anschaut, wo ihr herkommt, aus eurem Hintergrund, aus euren Gemeinden, wir kommen ja auch aus einer Gemeinde und also ich habe dort, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die Menschen gehen ihr ganzes Leben lang oder lange, viele Jahre in eine Gemeinde mit Gedankenfestungen in ihren Gedanken und weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel sie haben, wie viel ich hatte, wie viel ich heute noch habe. Ich mag schon, dass ich noch mehr habe, so ist nicht. Aber es hat sich nichts verändert. Diese Gedankenfestungen, die kannst, das ist Unglauben. Und keine Menge an Salbung oder sonst was, an Segen wird diese Gedankenfestungen wegbringen. Warum? Wir können helfen, das zu tun, ja, indem wir füreinander beten, aber gefordert, so wie ich das schon sagte, bist du. Und zwar, indem du jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi bringst. Du nimmst den Gedanken gefangen, diesen falschen Gedanken, übergibst ihn Jesus und ersetzt diesen Gedanken mit Gottes Gedanken. Das heißt nichts anderes als das, was wir hier in der Bibelschule machen, Denken der Überwinder. Und darum geht es hier, dass wir unsere Gedanken, diese Gedankenfestungen zu Jesus bringen und sie dort lassen und durch Gottes Wort ersetzen. Zum Schluss noch ein letzter Satz. Passt. Wenn du Unglauben infolge von menschlichen Traditionen oder Lehren und infolge von Gedankenfestungen loswerden willst, dann werde aktiv, indem du deine Gedanken erneuerst. Das kannst nur du selbst tun. Römer 12, 1-2. Es ist deine Aufgabe, werde aktiv und bleibe nicht passiv. Und für die Königskinder habe ich eine gute Nachricht. Also Königskinder 2 von der Bibelschule. Ihr startet im Februar mit dem Denken der Überwinder. Vater, ich danke dir jetzt, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und mein Gebet heute Morgen ist einfach, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo er durch Traditionen oder ja, falsches Wissen, falsche Lehren behindert ist, Gedankenfestungen hat und sich dadurch jetzt nicht mehr länger binden lässt, in seiner Freiheit eingeschränkt ist, sondern dass Freisetzung geschieht, dadurch, dass die Menschen aktiv an diesen Punkten beginnen zu arbeiten und sich so zu sehen, wie dein Wort es sagt und nicht so, wie sie von anderen Menschen definiert worden sind oder durch falsches Wissen.